Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou. Es sind jetzt 14 Tage rum, unser Turnus hat sich verändert, zumindest der Turnus für unsere Interviews. Heute darf ich euch Katrin Klug vorstellen, eine sehr interessante Frau. Sie arbeitet als Mentalarchäologin. Der Weg von der Flugbegleiterin bis hin in die Selbstständigkeit war relativ simpel für sie, weil sie hat sich gesagt, ich war noch nie selbstständig, also mache ich es einfach mal. Man soll im Leben alles mal probiert haben. Und noch besser gefällt mir eigentlich, man ist nie zu alt, um sich selbstständig zu machen. Sie hat sich auch ganz stark mit der Frage beschäftigt, warum will man sich eigentlich immer wieder was beweisen? Genauso wie viele Impulse braucht es, damit etwas richtig ankommt. Immer wenn es mal brenzlig wurde bei ihrem Leben, dann hat ihr eine Sache immer geholfen, verändere dein Inneres und das Außen wird sich automatisch mitverändern. Und dazu kommt auch noch, ein Schmerz ist ein Lehrer. Wenn etwas weh tut, dann schau genau hin, was die Ursache ist und verändere diese Ursache. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit Silvia und der Katrin und wir hören uns nach dem Interview wieder.
Hallo Katrin, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke dir, danke für die Einladung.
Erzähl doch als allererstes mal, was du machst.
Oh, das ist schwierig. Eigentlich ist es ganz leicht. Ich arbeite als Mentalarchäologin. Und Mentalarchäologin, dieses Wort habe ich, muss ich jetzt zugeben, einfach erfunden. Ich arbeite mit Astrologie, habe Jahre vorher mit Coachings gearbeitet. Ich mag beide Wörter nicht. Ich mag weder das Wort Coaching, noch mag ich das Wort Astrologin, weil ich definitiv keine bin. Aber was ich schon immer gern mache, ich grabe gern in der Geschichte von Menschen. Also da kam mir die Archäologin. Es gibt Menschen, die nennen sich Seelenarchäologen. Das bin ich nicht. Ich grabe einfach. Ich bin einfach ein neugieriger Typ und will wie immer wissen, wieso, weshalb, warum. Also war Mentalarchäologin genau der richtige Begriff.
Mir gefällt der Begriff sehr, sehr gut, muss ich ehrlich gestehen. Das ist sehr catchy. Also das ist mal ein schönes erfundenes Wort. Und ich weiß genau, ich meine, ich bin ja selber Coach, ich weiß genau, was du meinst mit diesem, man kann das Wort Coach nicht hören, weil es so ausgelutscht ist inzwischen und irgendwie jeder eine falsche Vorstellung davon hat, was die Aufgabe ist. Mhm. Aber wenn du sagst, du hast dich für Astrologie interessiert, machst du denn Human Design? Sagt dir das was?
Ja, ja, klar. Also ich arbeite nicht mit Human Design. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mich dafür zu interessieren, weil ich dachte, man, das ist ja spannend, ist auch wahnsinnig spannend. Wir kommen natürlich immer auf die gleichen Resultate, logischerweise. Sonst wäre ja eins der Sachen falsch. Gell? Dann habe ich mir die ganzen Bücher gekauft und dachte mir, Katrin, es ist eigentlich ein Blödsinn. Es ist besser, ich bleibe bei meinen Tools und vertiefe die. Aber ich habe ein paar Impulse bekommen von Leuten, die mit Human Design arbeiten, die ich wahnsinnig wertvoll fand. Aber dann habe ich es wieder lassen und dachte mir, es ist eigentlich das Gleiche, nur eine andere Sprache. Und für manche Sprache ist eben die, ich finde Human Design fast ein bisschen moderner. Für mich war es konfus, aber ich glaube, jemand, der mit Astrologie sich weniger auskennt, ist Astrologie konfus. Und ich glaube, so lernt jeder seine Sprache und die Leute, die zu mir kommen, entweder sie können mit mir besser oder sie können mit Human Design besser. Also das ist, glaube ich, man kriegt sowieso immer nur die Leute, die man braucht oder die ein wie sagt man auf Deutsch, komplementieren? Sagt man das auf Deutsch? Komplementär bei uns. Die sich ergänzen. Das war das Wort. Das heißt, es kommen die Leute zu mir und wenn jemand eher die Sprache von Human Design, dann leite ich auch gerne weiter, weil ich denke mal, das kann ich nicht, aber das kann dafür jemand anders besser.
Ja, du hast jetzt im Grunde auch das Gesetz der Anziehung angesprochen und ich sehe es genauso. Das, was du ausstrahlst, Das kommt auch zu dir.
So soll es sein.
Wie lange machst du das denn schon?
Also mit Astrologie beschäftige ich mich wirklich seit ich 20 bin, das heißt 40 Jahre. Aber so richtig auf andere zugehen, also ich kann fast sagen, ich habe 25 Jahre lang beobachtet. Beobachtet, aufgeschrieben, notiert, zugehört. ich war ja früher bei der Fliegerei unterwegs. Das heißt, wenn man in einem Flugzeug steckt 12 Stunden, hat man unglaublich viel Zeit, sich die Menschen anzuschauen, gerade so in so einem begrenzten Raum. Kollegen anschauen, nachfragen, ja, 25 Jahre. Und eigentlich erst in den letzten 5 bin ich damit etwas rausgekommen aus meiner Höhle. Weil früher dachte ich mir immer, man wird ja so in so eine Schublade gesteckt. So diese Esoterik-Räucherstäbchen und Kerzen und schwarze Rabenfedern oder so. Und da passe ich definitiv nicht rein. Also ich bin kein, ich will selber kein Wort nennen, weil sonst habe ich wieder so eine blöde Schublade. Also ich denke mal, ich bin ich und ich habe einfach eine Sprache gelernt und die nennt sich nun mal Astrologie. Und die habe ich auch nicht erfunden, weil es gibt es ja schon ewig. Und dann habe ich, weil ich auch von außen ganz viele Impulse bekommen habe, angefangen, Vorträge zu halten über Astrologie und zwar online. Die Zeit hat so von mir verlangt, dass ich online mehr unterwegs war und ja, und das war dann ein Selbstläufer. Das ging dann ganz von alleine. Mittlerweile rufen die Leute an oder melden sich oder ja, und ja, man muss eigentlich nur warten können. Es kommt eh alles, wie es kommen soll.
Ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe da überhaupt nichts hinzuzufügen. Das ist 1:1 mein Gedanke. Und das heißt, du warst vorher angestellt und seit wann bist du jetzt komplett selbstständig?
2016 erst.
Erzähl mal, was war deine Motivation?
Ich bin keine, die am Sofa sitzt und wartet, bis der Tag weiterläuft. Das heißt, ich war bei der Fliegerei 33 Jahre und dann bin ich krankheitsbedingt, ein Glück, muss ich sagen, herausgefallen aus dem Muster. Und dann war ich war mehr oder weniger, kann man sagen, arbeitslos. Also zumindest arbeitslos kann man gar nicht sagen, aber ich habe keinen Plan gehabt. Also ich dann habe ich eine Umschulung gemacht, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, ein halbes Jahr. Und dann dachte ich mir, ich war noch nicht selbstständig in meinem Leben, ich mache es einfach mal. Also man sollte ja alles einmal in seinem Leben machen, gell? Dann dachte ich mir, mache ich das auch mal. Wahnsinnig viel Papierkram. Das war für mich das Grauseligste, weil Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache. Und diese ganze komische Ausdrücke, Mehrwertsteuer und Überschuss und Albtraum. Und ich dachte mir, Katrin, das willst du ja nicht wirklich, oder? Und dann dachte ich mir, es gibt Menschen, die dafür geboren sind, Steuerberater zu sein. Und das ist, glaube ich, das Erste, was ich mal genommen habe, bevor ich überhaupt irgendwas angefangen habe, mir einen Steuerberater zu nehmen und sagen, bitte nerven Sie mich nicht mit irgendwelchen Excel-Tabellen. Ich weiß, man kann alles lernen, aber Sie können es besser als ich. Das war die größte Herausforderung. Der Papierkram. Also wirklich nur der Papierkram. Ansonsten, ja, irgendwie kommt es von alleine. Und selbstständig, ja, wir sind ja alle irgendwie selbstständig. Auch wenn wir angestellt sind, sind wir ja selbstständig. Also, ja, irgendwie sollte doch jeder Mensch irgendwie sich bewusst sein, dass wir immer selbstständig sind. Aber als offiziell Selbstständiger hat man mehr Papierkram, zugegeben.
Also meine Muttersprache ist unter anderem Deutsch und es hilft überhaupt nicht bei der Steuer. Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem hilft, in Deutschland vor allem, mit diesen lustigen Steuergesetzen. Aber es hat dich ja trotzdem offensichtlich was motiviert, durch diesen Steuerkram durchzugehen und es trotzdem weiterzumachen und nicht gleich zu sagen, oh, kein Bock, ich höre wieder auf. Was war denn so die andere Motivation? Du hast schon gesagt, du wolltest nicht nur rumsitzen, ja, aber ich meine, genau. Man kann sich ja dann auch ein Hobby suchen, man muss ja dann nicht in die Selbstständigkeit. Was war es denn jetzt an dem speziellen Thema, das du da hast, wo du gesagt hast, okay, da ist eine Berufung?
Ja, das ist lustig, weil da durfte ich zwischendurch auch wieder verlernen. Also ich bin in einem Haushalt groß geworden, Kriegsgeneration, die natürlich immer mehr oder weniger unter dem Motto, mit einem Hobby verdient man kein Geld. Also tu was und da war immer dieser Fokus auf Geld verdienen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat gestresst. Weil Arbeit mit dem Fokus, damit Geld verdienen zu wollen, ist, glaube ich, mittlerweile auch der falsche Fokus. Mittlerweile glaube ich, dass das Geld von alleine kommt, wenn man wirklich das macht, was man aus dem Bauch wirklich gern macht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe leicht reden. Also ich habe keine 3 kleine Kinder zu Hause. Ich habe kein Haus, was ich abbezahlen müsste oder so. Also daher verstehe ich sehr wohl Menschen, die jetzt arbeiten gehen, weil sie einfach das Geld für die Butter im Kühlschrank brauchen. Aber in meiner persönlichen Situation habe ich ein Glück die Wahl, mir zu überlegen, mache ich mir jetzt einen Stress oder verzichte ich lieber auf ein paar Schuhe und mache mir keinen Stress. Und in meinem Alter habe ich Schuhe genug, also habe ich mir gedacht, das ist okay, ich nehme jetzt mal den Fokus aufs Geld weg und schau, ob es von alleine kommt. Und man glaubt es nicht, es kommt von alleine. Sobald man das macht, was man wirklich gern macht, und auch wenn mich Menschen anrufen und sagen, sie haben leider kein Geld, sage ich, Geld ist jetzt nicht unser Fokus. Ja, ich kann es in Raten zahlen. Dann sage ich, um Gottes Willen, nein. Weil Raten zahlen ist eine Schuld, also Schulden, die du dir auflädst für nichts und wieder nichts. Und es ist okay. Man sieht sich meistens zweimal im Leben. Und ich habe Butter im Kühlschrank und ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, es ist okay, wenn du kein Geld hast, wenn ich dir was geben kann, gebe ich's. Und wenn ich mal was brauche im Leben, dann rufe ich dich an. Und meistens lachen sie und sind ganz happy. Und um ehrlich zu sein, zu sagen, ich weiß was, was du nicht weißt, aber ich gebe es dir nur, wenn du mir jetzt Geld überweist, damit habe ich echt meine Schwierigkeiten. Und ich ecke auch sehr, sehr oft an, weil die Menschen sagen, ja, aber was nichts kostet, ist nichts wert. Und da denke ich mir, das ist doch auch so ein bekloppter Glaubenssatz, oder?
Gott, du hast gerade so viel angesprochen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zum einen, was ich enorm schön finde, ist auch immer, wenn ich Leute treffe, die irgendwie bei 40 plus in die Selbstständigkeit gehen, weil das ist ja auch ein Glaubenssatz, so ich bin zu alt dafür. Ich war auch 40, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich meine, du warst sogar noch ein bisschen älter. Mhm. Und ich finde das schon mal großartig, ja, weil Alter spielt einfach keine Rolle und lebenslanges Lernen, sage ich nur, du kannst dich immer ändern. Du musst dich sogar ändern, wenn du dich weiterentwickeln willst, weil es gibt so einen wunderschönen Herbert-Grönemeyer-Song, ich mache jetzt mal Grönemeyer-Werbung, bei dem irgendwie er sagt, Stillstand ist der Tod. Und er hat vollkommen recht, das ist einfach so. Und das andere waren aber auch so Sachen mit, dass du jetzt selber von dir behauptest hast, du hast, es ist leichter in die Selbstständigkeit zu gehen, als jetzt jemand, der Kinder hat oder Verantwortung für andere Menschen. Und ich gebe dir partiell recht. Ja, es ist natürlich viel schwieriger für die Menschen, aber das sind dann auch wieder diese Thematiken, wo ich mir denke, aber was bringt es denn den Kindern, wenn sie unglückliche Eltern haben, weil sie eigentlich was ganz anderes haben wollen und dann werden sie wegen der Arbeit krank. Und das haben wir extrem oft und das wurde jetzt immer schlimmer in den letzten Jahren, habe ich so jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung und in meinem Umfeld. Also insofern, das sind so ganz, ganz viele Themen, die du angesprochen hast. Und das mit dem, was nichts kostet, ist nichts wert, das ist auch... Oh, ich glaube, wir sprengen den Rahmen, wenn wir jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Aber ich finde, ich wollte dir einfach nur jetzt mal danken, dass du diese ganzen Sachen angesprochen hast, weil ich finde, dass das total geniale Denkanstöße sind für alle da draußen, weil die sich einfach mal selber überlegen müssen, was ist es mir wert, so zu leben, wie ich leben möchte und brauche ich die Statussymbole? Weil als du die Schuhe angesprochen hast, da habe ich mir gedacht, ja, das ist genau das hat mit Statussymbolen zu tun. Weil kein Mensch braucht so viele Schuhe, wie wir alle haben zu Hause.
Es wird uns aber suggeriert.
Ja, absolut, absolut. Aber kommen wir ganz kurz auf den Podcast wieder zurück. Wie hast du es denn gemacht am Anfang? Also wie waren denn so die Reaktionen in deinem Umfeld, als du gesagt hast, so, ich mache mich jetzt selbstständig?
Mein Umfeld erwartet von mir alles. Also ich habe auch x-mal geheiratet, also ein paar Mal geheiratet. Also ich glaube, es gibt wenig, wo mein Umfeld überrascht wäre. Noch nicht mal meine Mutter. Also meine Mutter ist 93. Übrigens, wenn ich ihr sage, du willst dich selbstständig machen, dann wird sie lachen und sagen, warum nicht? Also das ist, es liegt, glaube ich, ein bisschen auch an ihrer Energie. Sie hat immer gesagt, wenn die Tür aufgeht, geh rein. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder rausgehen. Also ich glaube, das habe ich wirklich von ihr, nicht von meinem Vater allerdings, der ganz anders war, aber sie hat mir das gelernt. Also was riskierst du? Ja, was soll denn passieren? Also wenn ich jetzt scheitere als Selbstständige, dann okay, dann scheitere ich. Und dann? Es passiert, es fällt mir ja kein Gliedmaß ab oder es passiert ja nichts. Vielleicht ist mein Ego gekränkt, Ja, das sollte ich auch mal lernen. Das zeigt übrigens eine Löwin, gell, die ein Mordsego hat. Also das durfte auch mal gegen die Wand fahren. Ja, es passiert doch nichts. Wir haben alle Angst vor Sachen, die sein könnten, wenn. Wenn das oder das oder wenn das Finanzamt oder wenn der... Ja, alles, was mit wenn anfängt, kann man eigentlich streichen. Nee, davor habe ich nicht Angst. Also ich habe vor ganz viele andere Sachen Angst. Aber vor dem nicht dann. Und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Ist ja nicht so schlimm.
Ja, ich finde, das passt jetzt prima ins Thema Hindernisse und Rückschläge. Wie gehst du denn damit um? Und wie, also weißt du, auch jetzt nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern auch irgendwie in deinem ganzen Leben. Und wie hat sich das so im Laufe des Lebens geändert? Oder welche Besonderheit ist die Selbstständigkeit?
Das hat sich sehr geändert. Also ich war ein Typ, ich rede jetzt, wie gesagt, ich bin eine Löwin, ein paar Planeten im Löwen auch noch. Ich bin jemand, bei Kränkung oder bei Veränderung habe ich einfach den Kopf hochgehalten, die Schulter nach hinten gezogen und habe mal gedacht, was kostet die Welt, und bin weitergegangen. Allerdings ich mag das Wort Fehler nicht. Ich mag das Wort Fehler nicht, aber ich durfte wieder so eine Herausforderung haben. Und diesmal habe ich mir gedacht, liebe Katrin, wenn dir etwas passiert und schon zum vierten, fünften Mal, hat es automatisch was mit dir zu tun. Also werde ich meine Schultern nicht zurücknehmen, sondern ich werde sie bewusst mal hängen lassen und werde in den Schmerz, den ich wirklich dann als wahren Schmerz empfunden habe, ich werde da mal reingehen. Ja, nicht angenehm, aber extrem heilsam. Und ich kann sagen, das war erst in den letzten, im letzten halben Jahr, kann ich fast sagen, wo ich wirklich gedacht habe, nein, ich ändere mal meine Vorgehensweise, weil sonst kommt es ja immer wieder, und bleib stehen und schau, was versteckt sich hinter dem Schmerz. Und es gibt Menschen, die sagen, ein Schmerz ist ein Lehrer. Und das kann ich mittlerweile unterzeichnen, nicht weil ich es gelesen habe, sondern weil ich es gefühlt habe. Weil ich da wirklich durchgegangen bin, so dass meine Mutter gesagt hat, ich erkenne dich nicht mehr. Und das war das Allerwichtigste, dass wir wieder einen echten Kontakt bekommen haben. Also dass ich nicht mehr das kleine Mädchen war, die sie sich vorgestellt hat, sondern ich durfte ich sein. Und ja, ich denke mal, wäre vielleicht schön gewesen, wenn ich es mit 40 schon gehabt hätte. Aber dafür war die Zeit noch nicht da. Dafür durfte ich jetzt mit 60. Und es ist aufregend und ich kann nur jedem sagen, wenn was wirklich schmerzt, stehen bleiben, hinschauen. Da verstecken sich so verrückte Sachen dahinter, da kommt man gar nicht drauf. Und Alkohol hilft auch nicht.
Das war ein wunderschönes Schlusswort zu dem Absatz. Was ich jetzt sehr gut finde, ist, weil das so ein bisschen anknüpft auch an die letzte Woche, wo ich mich auch mit jemandem unterhalten habe, der Morbus Crohn hat und der auch gesagt hat, dass seine Krankheit ihn quasi dazu gezwungen hat, sein Leben anders anzuschauen. Und das passt zu dem Thema Schmerz, weil es ist ja im Grunde nichts anderes. Ja, es ist so, der Körper sagt dir, es stimmt etwas nicht. Und ich denke mir, und nichts anderes machen eigentlich Coaches, als den Leuten beizubringen, Achtsamkeitsübungen zu machen und hinzugucken, anstatt immer wegzugucken oder sich zu betäuben, wie du es da gerade so schön dargestellt hast, entweder mit Alkohol oder allen möglichen anderen Sachen. Wir haben ja genügend Drogen, auch legale Drogen zur Auswahl, ne?
Ja.
Das auf jeden Fall. Was war denn, also mich würde jetzt einfach interessieren, normalerweise frage ich ja die Leute immer, was sie so lange in der Selbstständigkeit hält, aber ich finde, wenn ich jemanden da habe, der 33 Jahre lang denselben Beruf macht, dann bin ich neugierig. Weil du siehst jetzt nicht so aus, als ob du tot unglücklich gewesen wärst in diesen 33 Jahren. Ganz im Gegenteil. Also was genau hat dich denn an deinem Beruf so fasziniert oder was mochtest du da, dass dich das 33 Jahre gehalten hat?
Also zuerst muss ich sagen, dass ich in der Nachschau sind wir draufgekommen mit meiner Mutter, dass ich diesen Beruf nur ausgeübt habe, weil das ihr Traumberuf gewesen wäre. Das ist schon mal das Erste.
Das ist tief.
Aber und es gibt sie auch zu. Und es ist okay, weil der Beruf hat ganz, ganz viele Facetten gehabt, die mich auch befriedigt haben. Es ist die Vielfalt, also diese Begegnung mit Menschen, die letztendlich auch der Boden waren, wo ich lernen durfte. Kontakt mit Menschen, ungewöhnliches Leben, ungewöhnliche Menschen auch. Also witzigerweise sind Flugbegleiter eine eigene Kategorie bei den Psychologen, was ich ja ganz toll finde. Flugbegleiter ist eine ganz eigene Rasse von Menschen, die ganz schnell Kontakt aufnehmen weltweit. Wir erkennen uns auch manchmal, egal ob British Airways oder Lufthansa oder Pan Am, das ist egal, man erkennt sich. Und es ist was Witziges. Und das habe ich schon immer gemocht. Allerdings habe ich übersehen, dass ich einen Stier-Aszendent habe, der sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit und Boden und Wurzeln braucht. Und als ich mir dann irgendwann in den letzten Jahren ein Häuschen mit Garten, hat meine Mutter gesagt, was machst du mit dem Garten? Dann sage ich, du, Garten ist für mich bodenständig, ich brauche das. Und sie hat gesagt, ich erkenne dich gar nicht. Und da kamen dann noch so ein paar Sachen. Ich habe es natürlich kompensiert, indem ich mir eine komplette Blumenwiese auf die Beine habe tätowieren lassen. Das war meine Erdung. Also dieses Wegfliegen hat mich, das hat mich fast umgebracht. Also dieses Kofferpacken, dieses Wegsein war nie schwer. Aber dieses Gehen war ein Albtraum. Und indem ich ein Stier bin, ich bin ja so, was ich anfange, führe ich auch zu Ende. Bescheuert. Das ist auch so ein alter Glaubenssatz. Also ich musste wirklich rausgekickt werden, weil freiwillig hätte ich es auch nicht, bei Beziehungen genauso. Also ein Glück sind die Männer immer gegangen. Weil ich bleibe ja. Ich bin ja so eine, ich sage ja und dann ist es ja für immer. Ein Glück sind immer zwei oder Arbeitgeber auch und ich werde dann rausgekickt zu meinem Wohle. Und konnte es auch immer gut annehmen. Also ich habe mich immer gefreut. Bei Scheidung genauso wie bei Berufswechsel.
Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel über alles, was du sagst, weil das ist so, das ist, dieses Gespräch verläuft so ganz anders, als ich mir gedacht habe. Weil jedes Mal, weißt du, so, es wird so, ich beschäftige mich ja auch so ein bisschen, auch schon allein durch Human Design, auch mit Astrologie und allem. Und das ist so, ich bin auch Feuer-Erdzeichen, weil ich bin auch in der Sonne Schütze und im hier Aszendenten Steinbock. Also ich weiß genau, wovon du redest. Weißt du, so. Ich finde das großartig. Das ist so diese totale Spiegelung gerade. Und das ist aber auch etwas, was ich immer wieder feststelle, auch bei meinen Klienten, ist dieses, das hat auch mit Erziehung zu tun, finde ich, dass sie gezwungen werden, Sachen zu Ende zu führen. Ja, jetzt mal abgesehen von den eigenen Charakterzügen und Tendenzen und Sternzeichen, aber es ist auch ein bisschen Erziehung. Und ich denke mir, wie viel Zeit man eigentlich damit eher verschwendet, weil die Denkweise ist ja, oh, im Studium ist mir das total oft begegnet. Nach einem oder zwei Semestern merken die Leute eigentlich schon, oh, das ist gar nicht mein Studium, aber ich kann ja jetzt nicht abbrechen, weil dann habe ich ja ein Jahr verloren. Und ich denke mir, genau, und du machst das Studium fertig und arbeitest vielleicht und hast statt dem einen Jahr, hast du dann 10 Jahre deines Lebens verloren, weil du was machst, was du nicht machen willst.
Das habe ich auch oft in Beratungen. Menschen, die zum Beispiel ganz viele Planeten beim Wassermann haben, also die wirklich, die sind Ideensprudler und die total von sich enttäuscht sind, weil sie sagen, ich bringe nie was fertig. Dann sage ich, dafür bist du gar nicht da. Du bist da, um deine Ideen sprudeln zu lassen und irgendeiner wird es schon machen. Aber du nicht. Stell dir vor, es ist auch einfach, wenn einer im Leben eine Idee hat und macht sie fertig. Ja, großartig. Aber er hat auch nur eine. Dafür kann er gut fertig machen. Und sich schlecht zu machen, weil man sich denkt, ich kann so viel, aber zack, und ist man schon wieder in der Abwertung seiner selbst irgendwie bescheuert. Und traurig. Und traurig, weil das ist natürlich zu beobachten, wie das funktioniert. Ich habe immer ein ganz, ganz großes Vertrauen in Guidance, wie sagt man das, in der Führung gehabt. Also nicht die Chefführung, sondern die da oben, die Führung. Und ich dachte mir immer, und zwar auch immer so, wenn ich einen falschen Weg eingeschlagen habe oder in der falsche Richtung, dann ist von außen korrigiert worden. Und bei mir ist immer sehr sanft korrigiert worden. Also wie gesagt, die Scheidungen waren alle harmonisch, der Berufswechsel war auch harmonisch. Das ist alles, es läuft einfach. Es läuft von alleine, eigentlich braucht man gar nichts machen. Eigentlich braucht man weder Astrologie noch Human Design, wenn man es einfach fließen lassen könnte. Können wir aber alle nicht. Oder viele nicht.
Ich bin total bei dir. Das ist so dieses, ich nenne es einfach mal Intuition, weil nichts anderes ist, als wenn die Leute ihrer Intuition folgen würden und nicht so krampfhaft am Ziel festhalten würden, dann würde ihr Leben viel sanfter verlaufen, genauso wie du sagst. weil es kommt eh nie so, wie man es geplant hat. Das sagt mir auch jeder Selbstständige, mit dem ich hier, weil man, viele sind ja auch gezwungen, ihre Businesspläne zu schreiben. Ich kenne keinen, bei dem der Businessplan genauso aufgegangen ist, wie er ihn geschrieben hat. Was würdest du denn sagen, oder was würdest du denn denen, die sich selbstständig machen wollen, so ein bisschen als Tipp geben im Umgang mit Selbstzweifeln und eben diesen Glaubenssätzen, wie du sie gerade genannt hast? Was machst denn du da? Weil ich schätze mal, sie kommen ja trotzdem immer wieder hoch. Man lernt nur besser, mit ihnen umzugehen. Was sind denn so deine Taktiken gerade?
Also ich würde wirklich schauen, wie es dem kleinen Ich gegangen ist, zwischen 0 und 6. Was ist da für ein Grundstein gelegt worden? Was passt noch? Was ist nicht mehr passend? Ich würde anfangen, mit der Kleinen, also bei mir, mit der kleinen Katrin mal zu reden und mich bei ihr bedanken, dass sie eigentlich so anpassungsfähig war und sagen, du bist okay, wie du bist. Und also wirklich mit der einen Kontakt aufnehmen. Und ich finde, was ich für mich entdeckt habe, meditieren ist einfach unglaublich, was da passiert. Und ich höre so oft, ich kann nicht meditieren. Dann sage ich, das muss man auch nicht können. Also probier es einfach. Und probier jede Art. Und es gibt kein, ich kann meditieren oder ich kann nicht meditieren. Mach einfach mal eine Zeit lang nichts. Was ich versuche, meiner Mutter im Moment beizubringen, was echt nicht einfach ist, weil die bleibt ja keine 5 Minuten sitzen. Also das wäre schon die Voraussetzung. Einfach mal sitzen bleiben und atmen. Und einfach mal mehr nichts tun. Das durfte ich auch lernen. Auch in den letzten 6 Monaten übrigens. Also man kann auch spät anfangen.
Und ich finde auch, was wichtig ist, gerade beim Meditieren, es ist so dieses Label, dass die Leute dem Meditieren geben, weil die stellen sich dann immer vor, dass du eine Stunde lang wie so ein buddhistischer Mönch irgendwo hocken musst und du darfst dich nicht bewegen und du darfst nichts machen. Und ich sage immer, das ist überhaupt nicht der Sinn der Meditation. Ich meine, klar, das ist die höchste Stufe der Meditation vielleicht, aber du fängst ja auch nicht irgendwie, wenn du als 6-Jähriger Fußball anfängst zu trainieren, dann bist du ja nicht mit 7 in der Bundesliga und spielst da. So fangt mal klein an, ja, und macht mal Achtsamkeitsübungen und macht nicht irgendwie gleich den fortgeschrittenen Kurs von irgendwas. Und was war denn in den letzten 6 Monaten so entscheidend?
Also Ende einer Beziehung, wobei, nee, nicht Ende einer Beziehung, aber Ende einer gewohnten und langjährigen Beziehung. Ich sehe es nicht als Ende, witzigerweise, weil man kann Verbindungen nicht kappen, wenn sie bestehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nicht in Hass, Wut, Zorn, Rache etc., sondern sagt, es ist okay. Es ist dein Weg, es ist jetzt mein Weg. Ich bleibe in der Liebe. Erstens sind die Menschen komplett überrascht, wie du hast ihn nicht. Und ich sage, nee, wie komme ich drauf? Nein, er hat gehandelt, wie er jetzt im Moment handeln muss. Interessanterweise, weil das kann man natürlich astrologisch immer wunderbar verstehen dann, warum einer oder eine so handelt, wie sie handelt. Und solange jemand mir gegenüber nicht aus Boshaftigkeit handelt, soll es auch geben, habe ich ganz wenige Begegnungen in meinem Leben gehabt. Also böse Menschen, die gibt es sicher, aber ich kenne keine so. Dann kann ich in der Liebe bleiben. Und Liebe ist unglaublich magnetisch. Und damit können die Menschen so wenig umgehen, wenn die sagen, nein, ich bin nicht sauer, alles gut. Es ist alles gut. Und, vor 6 Monaten ging es mir noch nicht so wie jetzt. Aber jetzt bin ich eigentlich sehr chillig unterwegs.
Ja, die Geschichte mit der Wut, da fällt mir immer das Zitat ein. Ich glaube, es war Mandela, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall ging es darum, dass Wut ist, wie wenn du Gift trinkst und erwartest, dass der andere daran stirbt. Und ich finde dieses Zitat einfach wunderschön, weil es eigentlich auf alle Gefühle zutrifft. Ja. Weil du bist derjenige, bei dem das Gefühl was macht. Das macht nichts bei den anderen. Also selbst wenn man jemand anderen liebt, ist es zwar für den anderen schön, aber letzten Endes ist es ja das, was in deinem Körper passiert, was das Schöne an der Liebe ist und nicht das, was in seinem Körper durch deine Liebe passiert. Er muss ja selber die Liebe spüren oder sie. Sonst irgendwie passiert ja nichts.
Also alles gut ist auch mein Mantra, glaube ich, die letzten 3-4 Monate. Alles gut. Also nicht mit Fragezeichen und auch nicht mit Ausrufezeichen, sondern mit einem Punkt. Es ist alles gut. Und wenn ich jetzt den Sinn noch nicht verstehe, in einem halben Jahr verstehe ich ihn sicher. Oder in einem Jahr. Oder auch in 1,5. Das ist ja völlig wurscht. Aber irgendwann weiß ich, wozu das Ganze gut war. Und ich finde, mein Leben war immer so wie so ein gestrickter Pullover. Da passt eine Masche passt so in die andere. Ab und zu während dem Stricken versteht man das Muster nicht, weil das ist dann eine hinten, eine vorne und lassen sie eine Masche fallen und so. Da denkt man sich, jetzt läuft was schief. Und irgendwann ist dieser Pullover fertig und es schaut genial aus. Deshalb stricke ich jetzt weiter und schaue, wie das Muster dann am Ende ausschaut.
Ich finde diese Metapher gerade so schön und jetzt hast du mich an Bob Ross erinnert. Kennst du den?
Der malt, gell?
Ja, das ist das Großartige, weil das ist jedes Mal so, wenn du seine Bilder anschaust und dann hat er diese wunderschöne, den wunderschönen Hintergrund gemalt und dann klatscht da so einen schwarzen Streifen rein und du denkst dir, oh mein Gott, er zerstört das ganze Bild. Und dann wird aber so ein wunderschöner Baum draus. Also letzten Endes ist es nichts anderes, ja.
Und das Ego. Also ich glaube, unsere größten Feinde und Lehrer sind das Ego und die Angst. Wobei die natürlich gekoppelt sind, weil wer hat Angst, das Ego. Also letzten Endes geht es immer darum, sich selber zu beobachten und sagen, okay, was ist jetzt Ego? Und da erwische ich mich tagtäglich natürlich. Also wenn man denkt, ich schreibe jetzt eine Nachricht und dann denke ich, okay, wer schreibt das jetzt? Das Ego oder die Angst? Oder beides? Und dann lasse ich es dann meistens, weil meistens ist bei mir dann das Ego. Also darf ich es auch lassen.
Wie machst du es denn? Kannst du abschalten? Also wenn du, vor allem wenn wir das jetzt mal vergleichen, ja, wenn du jetzt den Job nimmst, weil wie du schon sagst, das ist ja für mich ja auch nochmal so ein Job, wo ich persönlich es extrem schwierig finde, Routinen herzustellen, sage ich mal, weil du so spontan umherfliegst und immer zu anderen Schichten, dass ich finde es da schwierig, eine Routine herzubringen. Und wie hast du es damals geschafft, einen Zeitausgleich, also einen Ausgleich zu haben an sich für diesen Job? Und wie ist es denn jetzt in der Selbstständigkeit, wenn du das so vergleichst?
Während der Fliegerei habe ich gemalt. Ich habe viele, viele Jahre gemalt und gezeichnet und auch witzigerweise ganz viele Ausstellungen gemacht, weltweit. Aber ich habe irgendwann mal ganz viele Bilder verschenkt, weil ich bin von einer ganz großen Wohnung in eine ganz kleine gezogen und dachte mir, ich will keine Bilder stapeln, deshalb ich habe sie alle weg. Habe wieder mit dem Zeichnen angefangen, aber ich brauche diesen Ausgleich nicht mehr. Weil viele Leute fragen, warum malst du nicht mehr? Sage ich, weil ich im Moment gar nicht den Drive habe zu malen. Also, Ausgleich von meinem jetzigen Leben brauche ich gar nicht. Also mein Leben ist ein Ausgleich, kommt mir vor. Also, brauche ich einen Ausgleich? Nee, ich habe meinen Garten, ich habe meine Mutter gegenüber, wo wir immer zum Sport gehen. Doch, natürlich habe ich einen Ausgleich gefunden. Es fällt mir jetzt ein. Ich habe mit 60 angefangen, Sport zu machen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Sport gemacht und war in einer Bar in Aalen und da war daneben ein Fitnessstudio und da sind die Leute rumgehampelt und geschwitzt und ich dachte mir, wie kann man nur? War mir völlig unbegreiflich, was die da eigentlich machen. Und ich glaube wirklich, einen Tag nach meinem Geburtstag, weil der Trainer ein Freund von mir war, habe ich gesagt, du Martin, ich komme mal vorbei, gell? Und seitdem, du wirst es nicht glauben, ich bin jeden zweiten Tag eine Stunde dort.
Ich bin gerade total überrascht, ehrlich gesagt, weil ich so in meinem Vorurteilskatalog denke ich mir als Steward oder Stewardess, muss man Sport machen, um das auszugleichen, um diese ganze Fliegerei und das Zeug auszugleichen irgendwie.
Nö, ich habe noch nie Sport gemacht. Meine Mutter war auch, sie war die Sportlerin schon immer gewesen. Die hat immer gesagt, dass du mal mit Sport anfängst, das hätte sie nie geglaubt, aber ich auch nicht. Aber okay, das ist jetzt mein Ausgleich, genau, Sport. Ganz, also allein das Aussprechen fällt mir ganz komisch. Ich gehe zum Sport. Das ist was, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Und mittlerweile freue ich mich so richtig. Also sie geht ja auch mit, weil mit 93 macht sie auch jeden Kurs noch mit. Also alles gut. Das heißt, mein Ausgleich ist, ja, Sport. Why not? Also immer mal was Neues, gell?
Damit sprichst du jetzt so eine der Tugenden an oder Charaktereigenschaften, die ich bei Selbstständigen oft sehe, ist eben diese Veränderungsbereitschaft oder Flexibilität, wie immer man das nennen möchte. Oder dieser neue tolle Ausdruck, den keiner mehr hören kann, mit dem agilen Arbeiten. Ich glaube, das ist das Hasswort überhaupt in den Unternehmen. Was würdest du denn sagen, was für Selbstständige, was die so auszeichnet, jetzt außer der Veränderungsbereitschaft, so was würdest du sagen, ist so auch vielleicht die Voraussetzung, damit du als Selbstständiger gut, ich nenne es mal, funktionierst?
Eine gesunde Neugier. Ich glaube, Neugier auf das Leben macht ja ganz viele Türen auf. Also einfach neugierig bleiben. Wie fühlt sich ein Scheitern an? Neugierig bleiben, ich könnte es mal ausprobieren oder ich höre der Person mal zu oder wer ist mein Angestellter, falls ich einen Angestellter habe. Also Neugier im Sinn von offen bleiben. Ich glaube, das ist der Einzige. Ich glaube, wenn man das nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern im ganzen Leben neugierig bleiben, was will mir mein Kopf sagen, wenn er jetzt auf einmal wehtut? Oder lag es nur am Wein, was ich gestern getrunken habe, was auch okay ist. Aber einfach nur mal, ich glaube, das ist echt fast der Einzige. Und ja, vielleicht sich nicht krampfhaft was beweisen wollen. Und wenn ich mir was beweisen will, warum? Warum fehlt es mir? Warum fehlt mir die Anerkennung und von wem habe ich sie nicht bekommen? Weil nur selbstständig sein, um irgendwann den Freunden sagen, ich bin selbstständig und großartig, weiß ich nicht, ob das so, weiß ich nicht. Aber das ist, ja, nee, glaube ich nicht.
Also das Beweisen wollen, gebe ich dir zu 100% recht. Und ich finde, was damit einhergeht immer, ist sich Hilfe holen oder Sachen abgeben. Das, was du zum Beispiel jetzt mit dem Steuerberater genannt hast, das war für mich, ist so eine der Sachen, eben zu sagen oder zuzugeben, hey, ich check das überhaupt nicht, ich will mich da auch gar nicht einlesen, ich brauche Hilfe. Und da geht es ja jetzt nicht nur um die Steuer, das geht ja auch um ganz andere Sachen oder auch Kleinigkeiten, wo man, anstatt sich dann auf die eigentliche Arbeit zu fokussieren, ich meine, manche Sachen muss man am Anfang selber machen, ist klar, weil du kannst ja nicht von Anfang an oder in den seltensten Fällen eine Assistentin gleich leisten, aber alles, was du abgeben kannst, abgeben und vor allem sich Hilfe suchen. Zu sagen, hey, ich verstehe das jetzt nicht, ich suche mir jetzt irgendwie einen Mentor, ich gehe jetzt mal zu irgendeiner Veranstaltung, ich netzwerke mal. Oh, apropos Netzwerken, wie ist das denn da so? Erzähl mal. Weil also mir geht es jetzt vor allem um den Stellenwert von Netzwerken, weil ich finde, dass das bei der Selbstständigkeit noch viel, viel wichtiger ist als jetzt im Angestelltenverhältnis. Hat sich da was bei dir geändert? Weil ich denke mal, dass du als Jude sowieso super genetzwerkt hast. Aber hast du da jetzt noch mal mehr gemacht?
Nee, also als Jude, das ist ja das Lustige, das ist ja, gehört zu dem Lifestyle dazu. Man ist ganz, ganz eng zusammen. Man weiß auch über den Kollegen innerhalb den ersten 2 Stunden alles. Aber dann fällt man wieder auseinander. Komplett. Also Netzwerken bei Flugpersonal gar nicht. Ich glaube, ich habe von meiner Fliegerzeit noch 2 oder 3 Bekannte. Die Flieger kommen ganz schnell zusammen, bilden eine Familie, also wirklich eine Familie für 5 Tage oder bis zu eine Woche. Damals war so, wo ich geflogen bin. Und dann fällt alles wieder zusammen. Und da gibt es diesen berühmten Spruch, ich lege da die Fotos ins Postfach. Weil das passiert nie. Das wissen wir aber auch alle. Das ist okay. Man ist ganz, ganz eng und ganz schnell wieder auseinander. Und am nächsten Mal sind wir mit anderen Personen ganz eng und dann wieder auseinander. Netzwerken habe ich nach der Fliegerei erst. Also mit Instagram, Facebook und das liegt mir aber. Ich habe einen Mars im Zwilling, also das liegt mir. Mein bestes Netzwerk ist Clubhouse. Also Clubhouse hat mir unglaublich viele Türen aufgemacht und auch wahnsinnig viele Klienten gebracht, interessanterweise. Und da bin ich auch nicht selber drauf gekommen, sondern haben mir wirklich Menschen, und man sagt ja, man braucht 7 Impulse im Leben, bis es endlich ankommt. Da habe ich mich einfach unterhalten auf Clubhouse über Astrologie, weil da jemand gefragt hat, passt denn wieder zum Fisch? Und dann bin ich explodiert und gesagt, hört's doch auf mit diesen bescheuerten Fragen. Also wirklich. Also Fisch und wieder, ob das passt? Keine Ahnung, ob das passt. Da muss man sich doch viel mehr anschauen. Ich sage, als würdest du in eine Bäckerei gehen und sagen, ich hätte gerne einen Kuchen und der Bäcker fragt, welchen? Ja, einer mit Mehl. Ja, toll. Ich muss doch wissen, sind da Nüsse drin, Eier, Butter etc. Erst wenn ich weiß, was in dem Kuchen drin ist, kann ich sagen, was das für ein Kuchen ist. Und eine Esterhazy-Torte ist keine Biskuitrolle. Und da haben sich Gespräche ergeben. Und dann auf einmal sagt einer, warum machst du keine Räume über Astrologie und nicht, was für ein Ding? Nee, kommt nicht in Frage. Und immer wieder, Katrin, mach doch mal einen Raum über Astrologie. Und mittlerweile habe ich 2800 Follower, wo ich immer anbiete, lad euer Radix-Horoskop hoch. Natürlich wegen Datenschutz sehe ich weder die Namen noch ich sehe nur diesen kleinen Kreis da mit diesen ganz vielen Strichen. und dann erzähle ich was. Und das mache ich einfach so, solange ich kann, also solange es mir Spaß macht und ja, und auch nicht regelmäßig, weil wenn ich Lust habe, mache ich es, wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. Und der Raum heißt immer gleich, der heißt, du bist viel mehr als nur dein Sternzeichen. Weil keiner glaubt ja an Astrologie, aber jeder kennt sein Sternzeichen, was ich allein schon lustig finde. Ja, weil wenn ich nicht dran glaube, brauche ich auch nicht wissen, was für ein Sternzeichen ich bin. Das ist doch bescheuert. Und dadurch ja, hat sich alles möglich ergeben. Und Clubhouse finde ich großartig. Also wie gesagt, meine Mutter, ich erwähne sie immer wieder, aber die ist 93, hat auch Clubhouse, weil vor 3 Jahren, wo die Zeiten ein bisschen schwieriger waren, hat sie nicht bei mir in der Nähe gewohnt. Und da hat mein Vater noch gelebt und sie ist ja so eine Quillige, die immer quatschen will. Dann sage ich, geh doch auf Clubhouse. Und dann habe ich ja ein Konto eingerichtet auf Clubhouse. Also sie ist auch die älteste Clubhouse-Mitspielerin und hat ein eigenes Konto. Dann habe ich ihr den Namen auf Englisch aufgeschrieben, was es auf Deutsch heißt. Und da leave the room, enter the room, das geht gerade noch. Und dann quatscht sie manchmal mitten in der Nacht mit irgendwelche fremde Leute über irgendwelche Themen. Macht ihr Spaß, mir auch. Und bei mir ist es für meine Selbstständigkeit natürlich toll, weil dadurch habe ich ganz viele Kontakte bekommen.
Ich wäre da gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe Clubhouse, ich bin ab und zu auf Clubhouse, aber ich nutze das immer, weil ich gehe dann in diese Meditationsräume natürlich rein oder so und habe auch die, Gott, wie heißt das jetzt nochmal? Jetzt entfällt es mir natürlich.
Wundern, Club im Wundern.
Genau.
Da bin ich ja auch. Die haben mir auch geholfen. Also vor 3 Monaten habe ich mir da auch ein Konto, also da bin ich wirklich zu ihnen und wollte auf die Bühne, weil ich habe geschrien, ich brauche sofort Hilfe. Und zwar sofort, bitteschön. Und die haben mir sehr geholfen. Das waren wirklich die, die mir gezeigt haben, wann redet das Ego und wann redet das Herz.
Ja, die Übungen sind großartig, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, liebe Zuhörer, so ein kleiner Zwischenbeitrag von mir jetzt. Ich werde dann demnächst dort einen Raum eröffnen, dann wird da Casa Clou heißen. Dann machen wir, nutzen wir doch jetzt gleich mal.
Casa Clou, Clou wie geschrieben?
C-L-O-U.
Casa Clou, ja, finde ich gut. Okay.
Ja, aber wir machen Netzwerken gerade vor, genauso funktioniert es.
Ja.
Aber ich finde auch, also ich bin gerade so dankbar, dass du beim Podcast dabei bist, weil ich es gerade total spannend finde, dich auch über deine Arbeit als Stewardess ein bisschen zu befragen, weil das lauter Sachen sind, die ich mir völlig anders vorgestellt habe. Ich habe mich aber auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe, obwohl ich jetzt so viele Netzwerke und so viele verschiedene, ich habe nie mich mit Stewardessen oder Stewards länger unterhalten. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass ihr quasi so eine bestimmte Crew habt oder eine bestimmte Mannschaft. Mir war gar nicht bewusst, dass ihr ständig tauscht.
Nee, das ist sogar aus Sicherheitsgründen so gemacht worden, damit keine Routine entsteht. Also beim Notfall ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in eine Routine reingehen. Dass es nicht Kollegen gibt, die du einfach nicht magst oder so. Weil unbewusst beim Notfall lässt du die Person, die du nicht magst, liegen. Und das darf natürlich nie passieren. Also wir müssen in der Crew immer gut zusammenarbeiten, wahnsinnig respektvoll miteinander umgehen. Und wir werden immer durchgemischt, immer, immer. Es gibt Kollegen in 33 Jahren, mit denen bin ich einmal geflogen. Ergibt sich dann nicht. Also mit manche fliegt man dann zweimal oder manchmal. Also ich war ganz viele Jahre in Frankfurt, 25 Jahre in Frankfurt, der Rest dann in München. Aber es wird immer durchmischt. Auch Cockpit wird durchmischt. Weil Routine lässt dann so Sachen schleifen. Und das ist ein Job, wo schleifen lassen einfach nicht angebracht ist. Mhm.
Ja, aber das ist ja auch, das ist eine großartige Übung für Kommunikationsfähigkeit, ehrlich gesagt. Weil wenn du immer wieder neu kommunizieren musst und immer wieder neu dich kennenlernen musst, ist das ist echt eine gute Übung. Da denke ich mir, das sollte man vielleicht mal in Büros einführen, die Leute immer mal wieder im Büro durchzumischen. Ich glaube, da würde auch nicht so viel Routine und Frust entstehen.
Also was wirklich, fand ich interessant, weil ich beobachte viel, wie es in der Gastro abgeht. Und bei uns an Bord war es immer so, also ich kann mich nicht erinnern, dass da der Ton mal nicht passend gewesen wäre. Also das ist immer so ein, kannst du mir bitte den Apfelsaft geben? Das ist nie unter- oder übergriffig. Das ist immer sehr auf einem Level. Also ich glaub, das muss auch an einem Einstellungsverfahren liegen, dass die Kommunikation eine Ebene hat. Auch eine oberflächliche Ebene. man muss auch fähig sein, sich komplett oberflächlich zu unterhalten. Weil du kannst auch nicht an Bord immer ein tiefsinniges Gespräch anfangen. Ist ja gar nicht Sinn der Sache.
Ja, und ich persönlich finde, ich habe auch als Passagier, und ich bin ja jetzt wirklich oft genug geflogen, ich merke sofort, ob sich die Crew versteht oder nicht. Weil die Energie schwappt ja sofort natürlich auch auf die Gäste über.
Deshalb habe ich immer gesorgt, also ich war ja lange Jahre Purser dann auch, ich habe immer gesorgt, dass wir ich habe immer Spiele erfunden, damit wir in der Crew immer was zu lachen hatten. Weil das färbt sofort ab. Da kann das Essen noch so schlecht sein, wenn die Crew gut drauf ist, war es ein 3-Sterne-Menü.
Du hast vollkommen recht. Und wir wissen ja jetzt auch durch Studien, ja, dass unsere Energie auf die Energie des Essens übertragen wird. Das heißt, es spielt eine Rolle, mit welcher Laune du das isst, was du isst.
Naja, das beste Essen schlecht serviert bringt überhaupt nichts.
Ach, ist das schön, ich könnte ewig weiterreden. Aber ich fürchte, wir müssen ein bisschen zum Abschluss kommen. Aber dann kommen wir zur abschließenden Frage noch, meiner Lieblingsfrage. Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
Oh, da gibt es schon so ein paar Menschen, aber ich weiß nicht warum. Mir fällt eine Person ein, ob es wirklich so ein wichtiger Mensch in der Menschheitsgeschichte ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde ganz gern mal einen Abend mit einem Klaus Kinski verbringen.
Oh, das ist gut.
Ich finde, der hat eine Ausstrahlung, dass die Wände wackeln. Also ob positiv oder negativ, das ist egal. Ich glaube, dass hinter seiner Zornesfassade ein sehr verletzlicher Mensch sich versteckt. Und ich liebe Menschen, die so andere triggern. Also die von ihrer Persönlichkeit so sind, dass jeder, der 10 Meter in der Nähe ist, merkt einen Zorn, einen Hass, eine Wut, also er tut was. Und entweder man hasst ihn, und ich finde, es war eigentlich nicht sehr schöner Mensch. Man kann ja nicht sagen, dass er ein Adonis war, aber der hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Also da kommt man sich, glaube ich, immer vor wie ein kleines Mädchen, wenn der, also so vom Gefühl her. Also mit ihm würde ich gern essen gehen. Falls er überhaupt isst und nicht nur trinkt oder, also keine Ahnung, aber ich hätte da auf jeden Fall mitgemacht, ja.
Das ist ja großartig. Außerdem habe ich gesagt, beliebige Person, nicht wichtige. Okay. Und sind wir nicht alle irgendwie wichtig? Aber ich finde es gerade so genial, was du gesagt hast über dieses, dass du Menschen magst, die einen triggern. Weil ich glaube, das ist der Grund, warum ich Elon Musk mag. Genau deswegen. Weil wenn ich den Namen nur erwähne, ich habe es nämlich im letzten Interview auch gemacht, wenn ich den Namen nur erwähne, es kommt sofort eine Reaktion, weil die Leute sofort irgendwie polarisiert werden durch ihn. Und ich denke mir, er ist doch auch nur ein Mensch, der irgendwas sagt und irgendwas. Was flippen die alle aus? Es ist spannend. Ja. Aber ja, Klaus Kinski ist sehr spannend. Ich gebe dir vollkommen recht, weil ich finde es auch so spannend, dass bei ihm die Aussagen seiner Arbeitskollegen in Interviews extrem unterschiedlich ist. Das ist auch spannend. Manche sagen, er ist super, super lieb und total aufmerksam, und die anderen sagen, Obernarzisst.
Und kennst du sein Buch, Ich küsse deinen Erdbeermund?
Nee.
Wenn du dieses Buch liest, dann denkst du dir, hinter diesem Mensch steckt ganz was anderes. Also ich war damals total begeistert, weil ich dachte mal, wie feinfühlig, wie sensibel, wie zart. Was man aber nicht gesehen hat. Ja. Beim Bukowski ja genauso. Das sind ja diese ganze nach außen Tyrannen, und innen drin sind es eigentlich verletzte Seelen, die nur nach Liebe und Anerkennung, wie wir alle. Was wollen wir mehr?
Absolut, ich muss sagen, ich lese auch Bukowski gerne. Tatsächlich. Aber wir verstehen es. Ich glaube, wir beenden jetzt den Podcast und reden danach weiter. Aber jetzt haben die Leute ja schon ein paar Tipps bekommen für alles Mögliche. Bücher und hier Clubhouse. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
Sehr cool, Dankeschön. Das war ein tolles Interview. Sehr viel guter Input. Man ist nie zu alt, um etwas Neues zu machen. Und der Grund, sich selbstständig zu machen, weil man noch nie selbstständig war, ist doch auch mal eine Ansage. Außerdem sollte man sich merken, Wut ist so, als ob du Gift trinken würdest und hoffst, dem anderen geht es schlecht. Also kontrolliere deine Wut und du wirst dein Leben kontrollieren. 7 Impulse braucht es, damit etwas wirklich ankommt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es reicht nicht, Dinge einmal zu hören. Nein, man muss die ganzen Sachen immer wieder anhören und sich immer wieder wiederholen. Ja genau, das gilt natürlich auch für unseren Podcast. Also immer und immer wieder hören. Und man kriegt immer wieder neue Inputs. Damit wir diese Themen weiterleben können, brauchen wir Input von euch. Also schickt uns Themen. Wir werden dann die Personen suchen, die dann über diese Themen sprechen können und werden euch immer neue interessante Dinge in den Podcasts liefern. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens und wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder.